Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen. Schön, dass ihr da seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs standen sich bis zum Fall der Mauer der Ostblock unter Führung der Sowjetunion und die Westmächte unter Führung der USA jahrzehntelang unversöhnlich gegenüber. Und beide versuchten ständig herauszufinden, was die andere Seite tat und vorhatte.
Der Kalte Krieg ist generell ohne die Geheimdienste und ihre Rolle nur unzulänglich beschreib- und erklärbar. In Presse, Rundfunk, Kinos und dem aufkommenden Fernsehen wurde in aller Öffentlichkeit ein regelrechter Propagandakrieg der Geheimdienste geführt. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs trug der Geheimdienst auf diese Weise dazu bei, die Teilung zu vertiefen und in den gesellschaftlichen Debatten zu verankern.
Der Kalte Krieg wurde nicht mit konventionellen Waffen geführt, aber mit Beeinflussung und Propaganda versuchten beide Seiten, ihr System zu stärken und die andere Seite zu diskreditieren. Das geteilte Deutschland spielte dabei eine zentrale Rolle. Daniela Münkel, unsere heutige Rednerin, ist Historikerin und Leiterin der Abteilung Vermittlung und Forschung des Bundesarchiv Stasi-Unterlagen. In ihrem Vortrag gleich erzählt sie, mit welchen Mitteln die DDR-Staatssicherheit und der Bundesnachrichtendienst während des Kalten Krieges die eigene Bevölkerung und die Bevölkerung der jeweils anderen Seite versucht haben zu beeinflussen und warum die beiden Geheimdienste mit dieser Propaganda zu einer Vertiefung der deutschen Teilung beigetragen haben. Daniela Münkels Vortrag hat den Titel Geheimdienstkrieg in Deutschland – Spionage, Propaganda, Gegenspionage. Sie hat ihn in Berlin gehalten im Rahmen der Ringvorlesung Hybride Konflikte im Kalten Krieg des Berliner Kolleg Kalter Krieg. Und der Tag, an dem Daniela Münkel ihren Vortrag gehalten hat, das war der 17. Juni 2025, der Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR.
Heute, vor 72 Jahren, erlebte der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 seinen Höhepunkt. In Ost-Berlin, in vielen anderen Städten und Gemeinden der DDR gingen Tausende von Bürgern auf die Straße, um gegen das SED-Regime und seine repressive Politik zu demonstrieren. Am 17. Juni begannen aber auch sowjetische Panzer, die Demonstrationen niederzuschlagen. Diese Ereignisse lösten ein doppeltes Trauma bei den Herrschenden auf der einen und der Bevölkerung auf der anderen Seite aus. Für die SED war der Volksaufstand ein unmissverständlicher Beweis, dass ihr Staat von einem großen Teil der Bevölkerung nicht akzeptiert wurde. Den Menschen in der DDR führte die Niederschlagung vor Augen, dass sie sich wohl oder übel mit dem SED-Regime abfinden mussten. In der offiziellen DDR-Propaganda wurde eben dieser bis 1989 nicht aufgelöste Gegensatz übertüncht. Der Volksaufstand wurde zu einem von westlichen Geheimdiensten angezettelten Putschversuch umgedeutet, der aus Sicht der SED Teil eines größeren Geheimdienstkrieges gegen die DDR gewesen sei. In dieser Logik, scheinbar folgerichtig, erklärte DDR-Staatssicherheitsminister Ernst Wollweber wenige Monate nach den Juni-Ereignissen öffentlich, die Zeit für konzentrierte Schläge gegen westliche Geheimdienste sei gekommen. Eine nun folgende und bis dahin beispiellose Verhaftungswelle und Medienkampagne sollte die DDR, aber auch den Westen für die kommenden 2 Jahre in Atem halten. So falsch und instrumentell die Lesart des westlichen Putschversuches mit Blick auf die Ereignisse des 17. Juni 1953 bleibt, enthält sie doch mit Blick auf die Geschichte des Kalten Krieges und der deutschen Teilung einen wahren Kern. Denn der Kalte Krieg als Hochphase und quasi Geburtsstunde der modernen Geheimdienste war ohne Frage auch ein Geheimdienstkrieg zwischen Ost und West. Der Kalte Krieg ist generell ohne die Geheimdienste und ihre Rolle nur unzulänglich beschreib- und erklärbar. Nicht nur in der Hochphase der Blockkonfrontation in Europa ging die Funktion geheimer Dienste weit über das Generieren, Verarbeiten und Bewerten von Informationen hinaus. Sie wirkten durch Spionage oder Geheimverhandlungen auf vielen Ebenen in den Entscheidungsinstanzen der Politik. Durch Propaganda, Sabotage und Desinformationskampagnen sowie verdeckte Operationen wirkten sie aber auch unmittelbar in die Gesellschaften hinein. Dieser wechselseitige Einfluss der Geheimdienste spielte sich nicht nur im Verborgenen ab. In Presse, Rundfunk, Kinos und dem aufkommenden Fernsehen wurde in aller Öffentlichkeit ein regelrechter Propagandakrieg der Geheimdienste geführt. Und das zeigte sich besonders in den Jahren 1953 bis 1955. Dass die Politik den Diensten solche Möglichkeiten einräumte, beziehungsweise die Dienste als Mittel zum Erreichen politischer Ziele einsetzte, unterstreicht zunächst die herausragende Bedeutung, die die Konfrontation der Geheimdienste während des Kalten Krieges entfalten konnte. Das Verständnis freilich der inneren Logiken dieser Kampagnen und ihrer Folgen war der Forschung lange Zeit verwehrt. Erstens war es nur durch die teilweise Öffnung des Archivs des BNDs möglich, die Akten abzugleichen und somit quellengestützte Erkenntnisse über den Geheimdienstkrieg zu bekommen. Um dessen Bedeutung und die Rolle der Dienste allgemein zu ermessen, scheint es zweitens sinnvoll, den Blickwinkel zu weiten und die Ereignisse in den großen Kontext der Deutschland- und Sicherheitspolitik einzubetten. Den Geheimdienstkrieg also als Teil der Blockbildung in Europa und Teilungsgeschichte der beiden deutschen Staaten gleichermaßen zu verstehen. Vor dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 spielte die Staatssicherheit für die unmittelbare Herrschaft der SED eine bestenfalls nachgeordnete Rolle. Die 1950 gegründete Geheimpolizei sicherte zwar den 1952 begonnenen Aufbau des Sozialismus mit ab, war gleichwohl aber in erster Linie verlängerter Arm und Hilfsorgan des sowjetischen Geheimdienstes in Deutschland. Die operative Sicherheitspolitik war damit von den Vorgaben Moskaus und weniger der SED abhängig, was der Staatssicherheit besonders im Bereich der Spionageabwehr kaum Kompetenzen einräumte und den Einfluss der SED auf die Geheimpolizei zunächst klein hielt. Das änderte sich dann natürlich später. Nach dem Volksaufstand musste sich die Staatssicherheit von der SED den Vorwurf gefallen lassen, die Unruhe in der Bevölkerung nicht erkannt und das Ausbrechen des Aufstandes nicht verhindert zu haben. Und diese Analyse zeigte Konsequenzen für die Geheimpolizei. Es wurde eine regelmäßige Berichterstattung an die engere Partei- und Staatsführung eingeführt. Das ist also eine unmittelbare Folge des 17. Junis. Der erste Minister für Staatssicherheit, Wilhelm Zeiser, wurde von Moskau fallen gelassen und abgelöst. Sein Ministerium wurde jedoch nur für 2 Jahre als Staatssekretariat ins Innenministerium eingegliedert. Das war allerdings keine Strafaktion, sondern ein Plan, der schon länger vorlag. Und zwar war dasselbe in der Sowjetunion passiert und man organisierte die Staatssicherheit ja wie den sowjetischen Geheimdienst. Mit dem neuen Chef der Staatssicherheit, Ernst Wollweber, genau wie sein Vorgänger, ein Gefolgsmann Moskaus, ging ein grundlegender Strategiewechsel einher. Der erste unter Wollweber verordnete und von den Sowjets initiierte Kurswechsel war die Strategie der bereits erwähnten konzentrierten Schläge ab Oktober 1953, die sich gegen Agenten westlicher Geheimdienste in der DDR zunächst vor allem der Organisation Gehlen richtete. Die Organisation Gehlen, die Vorläuferorganisation des Bundesnachrichtendienst, war eine amerikanisch finanzierte Spionageorganisation im Nachkriegsdeutschland, welche die westliche Allianz mit Informationen über die Entwicklung hinter dem Eisernen Vorhang versorgen sollte. Neben der Organisation Gehlen und den Diensten der 3 westlichen Alliierten waren auch die von ihnen kontrollierten Verfassungsschutzämter auf Bundes- und Länderebene sowie der nach seinem Leiter benannte Friedrich-Wilhelm-Heinz-Dienst östlich der Elbe aktiv. Diese deutschen Dienste waren Teil eines Netzwerkes antikommunistischer Organisationen und Widerstandsgruppen, die zwar ebenfalls Spionage im Osten Deutschlands betrieben, im Unterschied zur Organisation Gehlen, vor allem aber durch aktive Propaganda- und Sabotagemaßnahmen im Sinne der amerikanischen Liberation Policy an einer Destabilisierung des SED-Regimes arbeiteten. Die anfängliche Zurückhaltung der Staatssicherheit und der sowjetischen Geheimpolizei gegenüber diesen halbamtlichen und privaten Geheimdiensten zeigte Konsequenzen. Wie die BND-Akten zeigen, befand sich die DDR-Spionage der Organisation Gehlen bis zum Herbst 1953 auf einem Höhenflug. Auf Anforderung der CIA war 1950 das sogenannte Jupiter-Programm entwickelt worden. Ziel war es, die Pullacher Aufklärung in die Lage zu versetzen, das gegnerische Militärpotenzial der Sowjets wie auch der kasernierten Volkspolizei in Ostdeutschland zu beobachten. Hierzu baute die Organisation Gehlen ein flächendeckendes Spionagenetz auf, versuchte den Informationsfluss in den Westen zu beschleunigen und die aufgebauten Netze selbst unter Kriegsbedingungen funktionsfähig zu halten. Hinzu kam ein dichtes Netz an Informanten im Staats- und Verwaltungsapparat, das vor allem die Fähigkeiten der ostdeutschen Industrie, die sowjetischen Truppen mit Rüstungs- und Versorgungsgütern zu beliefern, auskundschaftete. Darüber hinaus erhoffte sich der amerikanische Sicherheitsapparat von der Organisation Gehlen Einblicke in die politischen Entscheidungsinstanzen der DDR und damit Hinweise auf Absichten und Pläne der Gegenseite. Und nicht zuletzt war die DDR das wichtigste Sprungbrett für Operationen, die im Ostblock durchgeführt werden sollten. Die erhofften Erfolge stellten sich dann auch gemessen an den Zahlen ein. Vor Beginn der konzentrierten Schläge Wollwebers im Herbst 1953 operierten neben den offiziell registrierten etwa 700 V-Leuten schätzungsweise 300 Hilfspersonen, zusammen also mehr als 1000 Personen im Auftrag des Gehlendienstes in der DDR und zum Teil sogar in Schlüsselstellung des Staatsapparates. Mit den konzentrierten Schlägen sollte nun die Spionageabwehr der Staatssicherheit effektiver und vor allem schlagkräftiger gemacht werden. Und das war kein Selbstzweck. Die aktive Bekämpfung westlicher Geheimdienste zielte letztlich auf die innere Konsolidierung des SED-Staates nach dem Volksaufstand vom 17. Juni ab. Hinzu trat ein zweiter Aspekt. Planung und Durchführung der geheimdienstlichen Zugriffe standen unter dem Primat, diese in der Öffentlichkeit propagandistisch auszuschlachten. Damit sollte einerseits die DDR-Bevölkerung abgeschreckt und zur Wachsamkeit erzogen, andererseits der Feind demoralisiert werden. Der politischen Strafjustiz fiel neben der neu eingerichteten Öffentlichkeitsarbeit der Staatssicherheit selbst eine Schlüsselstellung zu. Denn durch Schauprozesse sowie gezielte Agitation und Propaganda sollten die gewünschten Botschaften in die Öffentlichkeit gebracht werden. Bereits ab August 1953 wurde auf Geheiß der sowjetischen Geheimpolizei Informationen über vermeintliche Agenten der Organisation Gehlen zusammengetragen. Unter Hochdruck wurde bis Ende September 1953 ein Einsatzplan entwickelt, der 4 Wochen später in einen Operativplan über durchzuführende Verhaftungen mündete. Die Stasi-Einheiten waren angewiesen, vorsorglich auch Ehefrauen und andere Familienangehörige von Agenten in Gewahrsam zu nehmen, um somit die Vernichtung von Beweismaterial zu verhindern. Der abschließende Einsatzbefehl Wollwebers vom 21. Oktober machte dann deutlich, dass es sich bei der kommenden Aktion um den bis dahin größten konzentrierten Schlag handeln werde. Zitat: Sämtliche zum Teil in Bearbeitung befindlichen Vorgänge, sofern diese operativ ausgereift und strafrechtlich dazu die Voraussetzungen vorliegen, seien zu liquidieren, das heißt, die betreffenden Personen zu verhaften. Eine solch grundlegende Kehrtwende in der Spionageabwehr der Staatssicherheit war ohne eine Genehmigung Moskaus nicht denkbar. Auch wenn endgültige Beweise in den Stasi-Unterlagen nicht zu finden sind, so deutet vieles darauf hin, dass der Befehl für die Durchführung der konzentrierten Schläge vom KGB selbst kam. Das zeigt sich vor allem daran, dass die sowjetische Geheimpolizei eigene Ermittlungen zu vermeintlichen westlichen Agenten an die Stasi übergab, die nun ebenfalls festzunehmen waren. Nicht zuletzt, die Motive dürften ähnlich wie die der SED gewesen sein. Auch in Moskau vermutete man westliche Dienste hinter dem Volksaufstand vom 17. Juni, deren Einfluss zu Ungunsten der Stabilisierung des ostdeutschen Satellitenstaates zu brechen war. Ausweislich Stasi-interner Statistiken wurden zwischen Ende Oktober und Ende Dezember 1953 knapp 370 Menschen in der DDR im Rahmen der Kampagne gegen den Pullacher Geheimdienst verhaftet. Durch den Abgleich der Akten der Staatssicherheit und des BND konnten 218 Personen namentlich identifiziert werden. Schon gemessen an den Zahlen war dieser Zugriff für die Spionageabwehr ein Erfolg. Von den Personen, die in Haft genommen wurden, war die überwiegende Mehrheit unmittelbar oder mittelbar für die Organisation Gehlen tätig gewesen. Damit sind jene Auffassungen widerlegt, wonach die konzentrierten Schläge eine reine Propagandaaktion der Stasi und die Verhafteten keine Agenten gewesen seien. Das war lange so, bevor man die BND-Akten sich anschauen konnte, galt das sozusagen, dass die alle nicht für die Organisation Gehlen gearbeitet haben und alles aus Widerstand gegen das SED-Regime. Und Tim Geiger hat ja darauf hingewiesen, die Stasi damals noch der Bundesbeauftragte, wir haben mit der Unabhängigen Historikerkommission zur Geschichte des Bundesnachrichtendienst ein Kooperationsprojekt machen können. Und das war eben eine einmalige Möglichkeit, zwei Geheimdienste und ihren Akten abzugleichen. Und wir hatten eben auch ziemlich unbegrenzten Zugang zu den Akten der Organisation Gehlen. Der Staatssicherheit ging es jedoch nicht nur um die Ausschaltung von Spionen. Mit Blick auf die unerkannten westlichen Agenten und vor allem die DDR-Bevölkerung sollten die Zugriffe Einschüchterungs- und Verunsicherungseffekte hervorrufen. Hatte das MFS bis zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953 als Institution weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit agiert, so änderte sich dies jetzt grundlegend. Die DDR-weite Verhaftungswelle war begleitet von einer medialen Kampagne und einer rechten Öffentlichkeitsoffensive, mit der im Herbst 1953 ein neues Kapitel der öffentlichen Selbstdarstellung der Stasi begann. Bei der Propaganda- und Imagekampagne kam zum Einsatz Zeitungen, Rundfunk, Wochenschauen, sogenannte internationale Pressekonferenzen, Auftritte hoher Stasi-Funktionäre inklusive Stasi-Minister Wollweber persönlich auf öffentlichen Versammlungen. Das passiert in der Regel in Großbetrieben. Broschüren, Ausstellungen sowie die Inszenierung eines großen Schauprozesses und dessen mediale Flankierung. Ziel der Propaganda war nicht nur, den Erfolg der Stasi durch die Zerschlagung der Agentennetze in der DDR herauszustellen, sondern auch die Diskreditierung der Organisation Gehlen. Dadurch sollte deren geplante Überführung als Bundesnachrichtendienst in die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik verhindert werden. Darüber hinaus richteten sich die Kampagnen gegen den Vertrag zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft und somit gegen die weitere Westintegration und Remilitarisierung der Bundesrepublik. Die Namen der Verhafteten wurden veröffentlicht, deren Lebenswege verzerrt dargestellt, meist mit einer aufgebauschten NS-Vergangenheit. Erbeutete Spionagetechnik wurde in Ausstellungen präsentiert und Überläufer auf Pressekonferenzen vorgeführt. Ein Höhepunkt der Propagandamaßnahmen bildete der Schauprozess vom 18. bis 21. Dezember 1953. Nach sowjetischem Vorbild inszeniert wie ein Theaterstück, wurden auch die Angeklagten nach propagandistischen Gesichtspunkten ausgesucht. In diesem Schauspiel agierten Staatsanwälte und Richter als justizielle Vollstrecker der Geheimpolizei. Die flankierende intensive Medienkampagne sollte einerseits abschreckend wirken und deutlich machen, dass Spionage gefährlich ist und mit massiven Strafen geahndet wird. Andererseits sollte eine Identifikation mit der eigenen Führung und dem politischen System der DDR erreicht werden, indem die Bundesrepublik als von Nazis durchsetzter, kriegstreibender Satellitenstaat der USA dargestellt wurde, der das östliche Friedenslager und die DDR sabotiere, so die Erzählung. Diese in den Medien und Schauprozessen des Jahres 1953 gesendeten Botschaften wiederholten sich in ähnlicher Form bei den kommenden Schlägen der Jahre 1954 und 1955. Diese Aktionen richteten sich dann nicht mehr nur gegen Gehlen-Agenten, sondern gegen Zuträger alliierter Dienste und antikommunistischer Gruppierungen wie der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, kurz KGU, der Ostbüros der Parteien oder der Informationsabteilung des RIAS. Auffällig ist, dass die medialen Inszenierungen auch dieser Verhaftungswellen weit über den engeren Geheimdienstkontext hinausgehen. Vielmehr wurden geheimdienstliche Aktivitäten stellvertretend als vermeintlicher Beweis für die Notwendigkeit bzw. Gefährlichkeit sicherheits- und deutschlandpolitischer Weichenstellung jener Jahre herangezogen. So dienten die im ersten Schauprozess hervorgehobenen Kriegsfallvorbereitungen durch Stay-Behind-Funker oder der Nachweis aktiver Sabotagevorbereitung im Prozess gegen die KGU 1955 als Beleg für die Gefährlichkeit und Aggressivität des entstehenden westlichen Militärbündnisses, in das die Bundesrepublik integriert werden sollte. Solche Botschaften richteten sich damit nicht nur an die DDR-Bevölkerung, sondern auch an die westdeutsche Öffentlichkeit, wo der Westbindungskurs und die Wiederbewaffnung nicht nur auf Zustimmung stießen. In gleicher Weise dienten Enthüllungen über ehemalige NS-Täter in den Reihen westdeutscher Geheimdienste und antikommunistischer Gruppierungen nicht nur dazu, den Antifaschismus in der DDR herauszustreichen, sondern auch, um im westlichen Ausland Ängste vor einem wiedererstarkenden Deutschland zu schüren. Auch wenn die Glaubwürdigkeit und damit Wirkungsmächtigkeit solcher Verlautbarungen aus Ost-Berlin in der antikommunistischen Frontstadt-Atmosphäre des Westens nicht überschätzt werden sollte, sorgten sie tatsächlich für internationales Aufsehen. In Ost-Berlin registrierte man das mit Genugtuung. Die Staatssicherheit schrieb das Scheitern der Bildung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft 1994 auch den zutreffenden Enthüllungen über ehemalige Gestapo- und SS-Täter in den Reihen der Organisation Gehlen zu. Die wechselseitige Dynamik deutschlandpolitischer Entwicklung und Propagandamaßnahmen des Geheimdienstkriegs erreichte 1955 ihren Höhepunkt. Die SED versuchte zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik den gesellschaftlichen Widerstand gegen die im Oktober 1954 geschlossenen Pariser Verträge zu mobilisieren. Die Ratifizierung der Pariser Verträge im Deutschen Bundestag im Februar 1955 konnten die SED und Moskau trotz zahlreicher solcher politischen Störmanöver natürlich nicht mehr verhindern. Auf übergeordneter Ebene versuchte die Sowjetunion, die nunmehr faktisch vollzogene Westbindung der Bundesrepublik durch Gesprächsangebote über eine Neutralisierung oder Wiedervereinigung aber weiterhin zu torpedieren und erklärte sich im Frühjahr 1955 erstmals seit 1945 zu einem Gipfeltreffen der vier Mächte in Genf bereit. Sicher nicht zufällig drehte vor dem Hintergrund dieser deutschlandpolitischen Entwicklung der Geheimdienstkrieg zu einer letzten großen Propagandaoffensive auf. Ab November 1954 und damit unmittelbar nach Unterzeichnung der Pariser Verträge begann die Staatssicherheit mit der Aktion Blitz, die letzte große Verhaftungswelle in der DDR, deren Ergebnisse ab Frühjahr 1955 der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Gewissermaßen den Auftakt markierte eine Rede des stellvertretenden Stasi-Chefs Erich Mielke auf dem 23. ZK-Plenum im März 1955 über die zurückliegenden Festnahmen. Am 12. April und 5. Mai 1955 lud die Staatssicherheit dann nach bewährtem Muster zu internationalen Pressekonferenzen nach Ost-Berlin, in welcher neuerlich die Verhaftung westlicher Agenten bekannt gegeben und erstmals das Ausmaß der bisherigen Festnahmen mit 521 Agenten beziffert wurde. Zugleich wurde die Enthüllung neuer angeblicher Kriegsvorbereitungen der Amerikaner angekündigt. Bis zum Sommer 1955 schlossen sich in dichter Folge republikweit Schauprozesse vor allem gegen die KGU und den RIAS im Juni an, die mit drakonischen Haftstrafen und insgesamt 5 Todesurteilen endeten, so viele wie bis dahin nie zuvor. In diesem Kontext natürlich, in anderen Kontexten gab es mehr Todesurteile. Erfolg hatten diese medialen Offensiven dann am Ende doch nicht. Einerseits dürfte sich beiderseits des Eisernen Vorhangs neben einer grundsätzlichen Skepsis auch eine gewisse Ermüdung gegenüber dem medialen Dauerfeuer aus Ost-Berlin breit gemacht haben. Die Genfer Konferenz endete schließlich mit einem sicher auch für die Staatssicherheit überraschenden Ergebnis. Die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs einigten sich auf die Anerkennung des Status quo, ohne dass die Westmächte ganz auf die Wiedervereinigungsperspektive verzichten wollten. Und die Moskauer Führung war es nun, die auf der Existenz zweier deutscher Staaten beharrte und in Zukunft daran festhält. Damit verlor auch die deutschlandpolitische Dimension des Geheimdienstkrieges an Bedeutung. Im letzten Schauprozess des Jahres 1955, wenige Wochen nach dem Ende der Konferenz, schlug man dann auch andere Töne an. Nunmehr ging es vor allem um Wirtschaftssabotage, die eine Umorientierung der Staatssicherheitspolitik jetzt andeutete. Das Ende der konzentrierten Schläge hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Monaten abgezeichnet. Bereits kurz nach der Ratifizierung der Pariser Verträge im Bundestag deutete Wollweber im März 1955 intern an, dass die Aufklärung der Staatssicherheit im Westen neue Priorität erhalten würde. Angesichts der erfolgten Integration und Wiederbewaffnung der Bundesrepublik schien die Beschaffung von Informationen über die Lage in Westdeutschland vordringlicher als aktive Maßnahmen im eigenen Land. Und diese Hinwendung nach Westen wurde dann kaum eine Woche nach Ende der Genfer Konferenz am 5. August 1955 zur offiziellen Leitlinie erklärt. Auch wenn die neuerlich von Moskau diktierte Umorientierung der Stasi nach Westen von der SED mit Skepsis aufgenommen wurde, war die Phase des offenen Geheimdienstkrieges aus Sicht der Ostberliner Parteiführung dennoch ein Erfolg. Die konzentrierten Schläge hatten den westlichen Diensten und antikommunistischen Gruppierungen empfindliche Verluste zugefügt, auch wenn sich von Ostberlin nur schwer übersehen ließ, wie groß der Schaden tatsächlich war. Die vordergründigen Ziele der Propaganda, eine Westbildung der Bundesrepublik zu verhindern und eine Wiedervereinigung zu erlangen, war zwar sämtlich gescheitert. Dennoch gab es aus Ostberliner Sicht aber unterm Strich durchweg positive Ergebnisse. Die DDR wurde in Reaktion auf die Entwicklung im Westen nun ebenfalls militärisch in den Ostblock integriert und ihre Existenz spätestens in Genf faktisch anerkannt. Die Übertragung der Souveränität und der damit einhergehende Rückzug der Sowjets aus Ostdeutschland eröffnete ihr nicht zuletzt auch die Möglichkeit, die Geheimpolizei künftig stärker an sich zu binden. Denn, dass die Sicherung ihrer Herrschaft weiter einer schlagkräftigen Geheimpolizei bedurfte, darüber gab es keinen Zweifel. Aus westlicher Perspektive kam die in den letzten Oktobertagen 1953 einsetzende Propaganda- und Verhaftungswelle vor allen Dingen für die Organisation Gehlen überraschend. Der bis dahin ungebremste Aufwuchs der Netze im Osten war zulasten der Sicherheit der Agenten gegangen, was das Problem der ohnehin nur schwach ausgeprägten Kontroll- und Einleitungsstrukturen verschärfte. Die internen Schadensaufnahmen zeichnen ein verheerendes Bild. Zwei Wochen nach Beginn der Verhaftung in der DDR wurde der gesamte Apparat erstmal vorsichtshalber stillgelegt. Über das tatsächliche Ausmaß der Verhafteten konnte sich in Pullach aber niemand wirklich ein Bild machen. Denn nicht alle V-Leute, geschweige denn Hilfspersonen, waren gemeldet und damit registriert worden. Die offizielle Statistik weist für das letzte Quartal 1953 im gesamten Ostblock 94 Verhaftungen aus. In einem CIA-Bericht aus dem Frühjahr 1954 werden sicherlich unter Berufung auf Angaben der Pullacher Zentrale etwa 70 Festnahmen seit Oktober 1953 genannt. Beides war untertrieben. Nach Abgleich mit den MFS-Unterlagen ist die Verhaftung von 93 registrierten V-Leuten in der DDR nachzuweisen. Eingedenk der mehr als 1000 Agenten vor Beginn der konzentrierten Schläge musste die Organisation Gehlen damit den Verlust von mindestens 10% ihres Quellenbestandes hinnehmen. Tatsächlich dürften die Einbrüche noch größer gewesen sein. Da waren viele Hilfspersonen, da waren viele, die nicht registriert waren, aber die doch dann wirklich für die Organisation tätig waren. Wie viele V-Leute in den Jahren 1954 und 1955 der Staatssicherheit in die Hände fielen, lässt sich aufgrund der chaotischen Personalführung nicht mit Bestimmtheit sagen. Eine interne Statistik nennt die Zahl von 324 verhafteten V-Leuten in den Jahren 1953 bis 1955 für den gesamten Ostblock, von denen die Mehrheit aber in der DDR tätig gewesen sein dürfte. Anfänglich erschienen in der Organisation Gehlen diese hohen Verhaftungszahlen wenig besorgniserregend. Angesichts der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre bestand die Aussicht, die Ausfälle wie bisher leicht durch Anwerbung neuer Agenten ausgleichen zu können. Wie man in Pullach allerdings spätestens im Sommer 1954 zur Kenntnis nehmen musste, war dies unmöglich geworden. Kaum noch ein DDR-Bürger ging auf die Offerten der Werber ein. Schlimmer noch. Es zogen viele der noch unentdeckt gebliebenen V-Leute vor, sich in den sicheren Westen abzusetzen. Mitte der 1950er Jahre überstieg die Zahl der aus der DDR geflohenen V-Leute die Zahl der bekannten Verhaftungen um das Dreifache. Der Niedergang der DDR-Spionage war damit bereits bei Gründung des BND 1956 unumkehrbar geworden. Wie gesagt, als zentrales Problem kristallisierten sich die Neuwerbungen heraus. Wie man in Pullach dann wahrnahm, verfing die mediale Einschüchterungs- und Abstrickungsstrategie der Stadtsicherheit vollkommen. Die Enthüllungen über Methoden, Personal und Strukturen untergruben das Vertrauen ebenso erfolgreich wie die verhängten drakonischen Haft- und Todesstrafe die Sorge um die eigene Sicherheit verschärften. Und diese Entwicklung war nicht allein auf die Organisation Gehlen beschränkt, sondern betraf alle westlichen Dienste und die mit ihnen kooperierenden antikommunistischen Gruppierungen. Gesicherte Zahlen liegen hier kaum vor, doch lassen sich aus einzelnen Quellen die Dimensionen erahnen. Für die KGU beispielsweise bilanzierte das MFS zwischen 1953 und 1958 mehr als 500 Festnahmen, was sich durch westliche Quellen zu bestätigen schien. Die Folgen waren auch hier ähnlich. Bedingt durch Verhaftung, aber auch Flucht, schmolzen die vormals großen Netze der KGU zusammen, deren DDR-Spionage damit ähnlich wie in Pullach ihrem Ende entgegenging. Die Strategie der Stadtsicherheit, kampagnenartig einzelne Dienste und Gruppen in den Fokus zu nehmen und gezielt zu diskreditieren, erwies sich aus östlicher Sicht als überaus erfolgreich. Neben der internen Schadensbewältigung standen die westlichen Dienste vor dem Problem, den Enthüllungen der östlichen Propaganda entgegentreten zu müssen. Trotz aller Skepsis kamen angesichts des medialen Dauerfeuers bei den politischen Verantwortlichen ebenso wie in der westdeutschen Öffentlichkeit Zweifel an der Professionalität und Zuverlässigkeit der westlichen Dienste auf. Hier stand vor allem die Organisation Gehlen in der Kritik. Die Pullacher Führung bemühte sich durch Beschwichtigung und Falschinformationen aufkommenden Unmut zu besänftigen. So wurden dem Kanzleramt beispielsweise wider besseres Wissen nach Beginn der Verhaftungswelle im Oktober bis Jahresende nur 14 Verhaftungen gemeldet, was sich von Bonn aus freilich nicht nachprüfen ließ. Mit Blick auf die in der Ostpresse gemeldeten hunderten Festnahmen wurde auf den vermeintlich hypertrophen Verfolgungswahn der Stadtsicherheit und damit eine vermeintliche politische Verfolgung unschuldiger oder wenigstens Fehlschläge anderer Dienste verwiesen. Daneben bemühte sich die Organisation Gehlen gegenüber der DDR-Stadtsicherheit wieder in die Offensive zu kommen. Dies versuchte man teilweise mit Unterstützung des Kanzleramtes durch die gezielte Beeinflussung der Berichterstattung der bundesdeutschen Leitmedien wie zum Beispiel FAZ oder Spiegel. Eine solche Einflussnahme ist in einer Demokratie naturgemäß wesentlich komplexer als in einer Diktatur. Dennoch verfügte die Organisation Gehlen über gute Kontakte in manche Redaktionen, wie zum Beispiel im Spiegel. So gelang es, eine kritische Berichterstattung über die Misserfolge der Organisation Gehlen im Osten zwar nicht völlig zu unterdrücken, aber doch stark zurückzudrängen und die Meldungen ostdeutscher Zeitungen in Zweifel zu ziehen. Und so konnte, um nur ein Beispiel zu nennen, durch die Intervention des Gehlendienstes eine geplante kritische Titelgeschichte des Spiegels zu den Ereignissen in der DDR und dem Versagen der Organisation Gehlen verhindert werden. Neben dieser Art der Pressearbeit plante man in Pullach im Herbst 1953 als Reaktion auf die ostdeutsche Medienoffensive eine eigene Gegenkampagne, die sogenannte Brutus-Kampagne. Im Visier der Stasi-Chef Ernst Wollweber. Dazu präsentierte die Organisation Gehlen mit dem ehemaligen Reichsbahnbeamten Walter Gramsch alias Brutus einen vermeintlichen Überläufer. Dieser sollte angeblich als enger Vertrauter Wollwebers über dessen geheimdienstliche Aktivitäten nach Pullach berichtet haben. Außerdem wurde in Anlehnung an die gegen die Nazis mit Sprengstoffanschlägen operierende Organisation Wollweber an die Presse lanciert, dass weiterhin ein Wollweber-Apparat existiere, der in der Bundesrepublik Sabotage und Anschläge plane. Die Brutus-Kampagne verfolgte insgesamt drei Ziele. Erstens sollten nach der öffentlichen Bloßstellung der Eindruck erweckt werden, der Gehlendienst sei seinem östlichen Gegner nicht nur ebenbürtig, sondern sei diesem sogar überlegen. Schlagzeilen wie General Gehlen, der Gegenspieler Wolwewers in der Zeitung Die Welt, boten dann zusätzlich dem Pullacher Dienst die Möglichkeit, sich im deutsch-deutschen Geheimdienstkrieg als einzig legitimen Widersacher der Staatssicherheit in Szene zu setzen. Zweitens ließ sich mit dem vermeintlichen ehemaligen Gestapo-Häftling Gramsch der Beweis antreten, dass sich in den eigenen Reihen auch ehemalige Hitler-Gegner wiederfanden und der Dienst keineswegs ein Hort alter Nationalsozialisten sei. Und drittens schließlich sollte die Brutus-Kampagne zeigen, welchen wichtigen Beitrag die Pullacher Aufklärung für die Sicherheit Westdeutschlands leiste. Die Gefahr ginge trotz des seit Monaten tobenden Geheimdienstkriegs eigentlich nicht von der Staatssicherheit aus, so die Botschaft. Vielmehr behauptete die Pullacher Gegenpropaganda, Wolweber führe im Auftrag der sowjetischen Führung einen viel gefährlicheren Untergrundapparat, der zum Sturm auf die Bundesrepublik geblasen habe. Diese hanebüchenen Räubergeschichten aus Pullach entbehrten aus Sicht anderer Dienste wie dem Verfassungsschutz oder auch der Amerikaner jeglicher Grundlage. Sie wurden dennoch veröffentlicht und wie im Falle der Brutus-Kampagne bereitwillig von Leitmedien übernommen. Sie dienten einerseits der Imagepflege des Dienstes selbst, andererseits führten sie der westdeutschen Öffentlichkeit die Brutalität des SED-Regimes bei der Verfolgung vermeintlicher politischer Gegner vor Augen, was vor dem Hintergrund des deutschlandpolitischen Störfeuers aus Ost-Berlin und Moskau der Diskreditierung der östlichen Initiative diente. Andererseits schürten die vermeintlichen Enthüllungen über östliche Untergrundapparate in der Bundesrepublik Subversions- und Bedrohungsängste, mit denen die westdeutsche Bevölkerung zugleich von der Notwendigkeit einer militärischen und sicherheitspolitischen Westintegration überzeugt werden sollte. Und hier zeigen sich dann strukturelle Ähnlichkeiten des Geheimdienstes in Ost und West. Während die SED in den Kampagnen ihre Abgrenzung zum Westen mit der Abwehr eines angeblich aggressiven amerikanischen Imperialismus rechtfertigte, wurde in der Bundesrepublik die strikte Westbindung mit der Abwehr einer vermeintlich kommunistischen Bedrohung begründet. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs trug der Geheimdienst auf diese Weise dazu bei, die Teilung zu vertiefen und in den gesellschaftlichen Debatten zu verankern. Diese politische Nützlichkeit der Pullacher Gegenpropaganda erklärt auch, weshalb der Schaden für die Organisation Gehlen unter dem Strich dann doch verschmerzbar blieb. Die für 1954 in Aussicht genommene Übernahme als Bundesnachrichtendienst kam zwar nicht zustande, das hing allerdings damit zusammen, dass die EVG am französischen Widerstand scheiterte und die Bundesrepublik ihre sicherheitspolitische Souveränität erst nach Ratifizierung der Pariser Verträge erhielt. An der grundsätzlichen Bereitschaft der Bundesregierung zur Übernahme der Organisation Gehlen als Bundesnachrichtendienst konnte die SED-Propaganda jedoch nichts ändern, da sich der Gehlen-Dienst nicht nur als Verfechter des Westbindungskurses und nicht zuletzt aufgrund seiner Inlandsspionage als wichtige Stütze der Adenauer-Regierung erwiesen hatte. Für die anderen westlichen Dienste, insbesondere aber die antikommunistischen Gruppen wie KGU oder die Ostbüros trugen die Folgen des Geheimdienstkrieges zu ihrem Ende bei. Insbesondere die angeschlagene KGU verlor für die aufsichtsführenden Amerikaner als Nachrichtenlieferant an Wert und angesichts der in den DDR-Medien ausgebreiteten militanten Sabotagepraktiken in der westdeutschen Politik an Rückhalt. 1958 wurde sie aufgelöst. Von den Ostbüros der Parteien überlebte einzig das Ostbüro der SPD die konzentrierten Schläge bis in die 60er Jahre hinein. Gehlen und seinem Apparat war es gelungen, sowohl gegenüber den politisch Verantwortlichen als auch der bundesdeutschen Öffentlichkeit den Misserfolg, die konzentrierten Schläge und die sie begleiteten Propagandakampagnen für seine Organisation bedeutete, zu minimieren und zum Teil sogar in das Gegenteil zu verkehren. Dennoch war der reale Schaden für die DDR-Spionage der Organisation Gehlen bzw. des späteren BND doch enorm. Auch wenn der BND und vor allem Gehlen in der Folge alles taten, die DDR-Spionage erfolgreich und als Aushängeschild des Dienstes dastehen zu lassen, war die Realität eine völlig andere. Die DDR-Spionage des Dienstes hat sich von den konzentrierten Schlägen der DDR-Staatssicherheit nie wieder erholt. In der Rückschau erscheint dieser Geheimdienstkrieg jenseits seiner mittel- und langfristigen Folgen für die Apparate in Ost und West als Teil des deutschlandpolitischen Rings um die Zementierung der Teilung. Die Flankierung der deutschlandpolitischen Weichenstellung durch die mediale Inszenierung geheimdienstlicher Aktivitäten ist allerdings nicht unbedingt eine Besonderheit der Jahre 1953 bis 1955. Bereits die erste Berlin-Krise von 1948 begleitete die sowjetische und ostdeutsche Presse mit Enthüllungen über Geheimdienstaktivitäten. Auch während der zweiten Berlin-Krise 1958-59 bemühte die SED gleichermaßen Kampagnen gegen die Agentenzentralen West-Berlin, wie auch die finale Grenzschließung 1961 im neuen Deutschland als schwerer Schlag für die Agentenzentralen gerechtfertigt wurde. Spiegelbildlich lassen sich im Umfeld dieser deutschlandpolitischen Krisen im Westen ähnliche antikommunistische Bedrohungskampagnen nachweisen. Was den Geheimdienstkrieg der Jahre 1953 bis 1955 besonders macht, ist einmal die Intensität der wechselseitigen Propaganda und die augenfällige Verschränkung mit den deutschlandpolitischen Weichenstellungen dieser Jahre. Vor allem die repressive und konsequente Spionageabwehr der Staatssicherheit trug dazu bei, den Einfluss westlicher Dienste auf die DDR-Bevölkerung erheblich zu reduzieren. Auf diese Weise erreichte man zusätzlich, das SED-Regime im Innern zu stabilisieren. Den nachfolgenden Rückzug der westlichen Geheimdienste aus der DDR allein dem Erfolg der Staatssicherheit zuzuschreiben, würde indes zu kurz greifen. Wichtiger erscheint in diesem Zusammenhang, dass mit der Verständigung der Siegermächte in Genf der Konflikt um Deutschland durch Anerkennung der Teilung eingefroren wurde und damit auch die verdeckte geheimdienstliche Einflussnahme auf die Bevölkerung an politischer Bedeutung verlor. Das bedeutet gleichwohl nicht, dass der Geheimdienstkrieg endete. Das geteilte Deutschland blieb mindestens bis zum Mauerbau ein Konfliktherd des Kalten Krieges. Die Ziele und Methoden der wechselseitigen Spionage veränderten sich aber grundlegend. Jetzt ging es vorrangig um Informationsbeschaffung und deren Manipulation und weniger um eine grundlegende Stabilisierung des gegnerischen Machtbereiches. So wurde zwar das Agentennetz des Auslandsnachrichtendienstes der Stasi, der HVA, in der Bundesrepublik erweitert und versucht, mit gezielten Aktionen und Kampagnen auf die Geschicke des westdeutschen Staates Einfluss zu nehmen, ohne dass dies allerdings zu nennenswerten Verwerfungen in der bundesrepublikanischen Geschichte geführt hat. Das gilt mit einer Ausnahme, nämlich dem Stimmenkauf beim Misstrauensvotum 1972 gegen Willy Brandt. Hätte die Stasi die Stimmen nicht gekauft, wäre das Misstrauensvotum erfolgreich gewesen. Und dann wären Teile der Geschichte der Bundesrepublik wahrscheinlich etwas anders verlaufen. Das ist aber wirklich die einzige nachhaltige Einflussnahme in der Teilungsgeschichte der Staatssicherheit. Tendenziell zog sich der Geheimdienstkrieg damit auf die wechselseitige Bekämpfung der Dienste selbst zurück. Die großen Geheimdienstskandale wie die Enttarnung des sowjetischen Spitzenagenten Heinz Felfe im BND 1961 stürzten den Dienst in eine Krise, nicht jedoch die Bundesrepublik. Wenn auf das Konto der Stasi auch mehrere spektakuläre Spionagekurs gingen, die, wenn es der DDR nützte, dementsprechend öffentlich ausgeschlachtet wurden, blieben BND und Bundesamt für Verfassungsschutz im Geheimdienstkrieg auch aktiv. Zwar gelang es den beiden bundesdeutschen Sicherheitsbehörden nicht, an entscheidenden Stellen in Staatssicherheit und die Politik Agenten zu platzieren. Um dennoch Informationen zu generieren, bediente man sich anderer Mittel, wie dem erfolgreichen Abhören des SED-internen Parteifunks über Jahrzehnte hinweg. In der Gesamtschau kann es nicht darum gehen, von Gewinnern und Verlierern in diesem Krieg zu sprechen. Wenn auch die Stasi einzelne spektakuläre Coups landen konnte, gelang es ihr dennoch, weder die Bundesrepublik zu destabilisieren, noch den Untergang des eigenen Staates zu verhindern. Neben dem propagandistischen Säbelrasseln auf beiden Seiten, das den Gegner diskreditieren und die Überlegenheit des jeweiligen Systems und ihrer Dienste demonstrieren sollte, spielte vor allen Dingen jetzt die Generierung von Informationen durch die Geheimdienste, besonders in Krisenzeiten, und die Weiterleitung von Informationen an die jeweiligen Regierungen eine wichtige Rolle. Auch wenn diese in ihren Analysen nicht immer richtig lagen, waren sie doch ein wichtiger Faktor, um das Gleichgewicht der Kräfte aufrechtzuerhalten und aus dem Kalten keinen heißen Krieg werden zu lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Historikerin Daniela Münkel über den Geheimdienstkrieg in Deutschland zur Zeit des Kalten Krieges. Sie hat ihren Vortrag am 17. Juni 2025 in Berlin gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Hybride Konflikte im Kalten Krieg des Berliner Kolleg Kalter Krieg.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.